Die Polizei weiß dann gerade auf dem Land Bescheid, ja, da können wir noch mal ein bisschen was machen. Außer sie kennen natürlich das Ehepaar, dann ist das wieder ein bisschen was anderes. Darf man nicht zu laut sagen, das wird sowieso immer wieder dementiert, aber Dorfscheriff, ne, man kennt das Ganze ja. Da wird dann mal das eine oder das andere Auge zugedrückt, vielleicht auch manchmal beide, wenn man dann abends auf ein Bier auch noch eingeladen wird. Wenn du dann zwei Sekt auf Kessel hast oder sonst irgendwas.
Die Vorbereitung einer Hochzeit kann die wohl aufregendste, aber auch die durchaus stressigste Phase im Leben eines Paares sein. Ich habe das Ganze schon durch und bei Spike und Verlobten, da merkt man es auch schon, steht es eventuell demnächst noch an. Und ich weiß ja nicht, wie die Altersgruppe ist, die diesen Podcast hier so schaut und hört. Ich meine, das könnten wir bestimmt irgendwie rausfinden, aber wer wären wir schon, wenn wir uns vorbereiten würden? Entsprechend, je nachdem, in welcher Altersgruppe ihr euch bewegt, habt ihr eventuell auch schon mal übers Heiraten nachgedacht. Und vielleicht können wir euch heute in dieser Folge so ein bisschen an die Hand geben, ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten. Was war das Stressigste? Was war das Belohnendste? Was haben wir insgesamt bezahlt? Das habe ich versucht, ein bisschen aufzuschreiben. Und vielleicht kann Spike euch ja auch einen Einblick geben in die Dinge, über die man sich eben davor noch so viele Gedanken macht, sollten denn da schon so viele Gedanken aufgekommen sein. Denn ich weiß tatsächlich nur noch reflektierend, was wir gemacht haben und nicht mehr, worüber ich mir vorher den Kopf zerbrochen habe, weil das ist weg, das ist zu lange her. Aber ich habe ihn auch gerade schon genannt. Ihr wisst, die Endgegner funktionieren nicht alleine. Guten Abend, Spike.
Ja, moin. Lasst euch von meinem langen Gesicht nicht täuschen, ich habe mich verrasiert. Dementsprechend sehe ich ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mich damit jetzt wohlfühle oder nicht. Aber darum geht's heute nicht. Falls ihr es jetzt noch nicht mitbekommen habt, ich trage hier auch schon mal so einen wunderbaren Ring an der linken Hand. Der soll irgendwann als anderer Ring auf die rechte Hand wechseln. Wie sich das halt so gehört, wenn man verlobt und dann anschließend verheiratet ist. Ein bisschen Gedanken haben wir uns dazu schon gemacht. Klar. Wir planen jetzt seit etwas über einem Jahr. Wir sind auch seit etwas über einem, fast anderthalb Jahre sind wir jetzt verlobt. Und wir wissen nicht, ob das dieses Jahr noch klappt oder ob wir das eher ins nächste Jahr ziehen. Und ich habe das Gefühl, wir machen das ziemlich anders, als andere Paare das vor uns gemacht haben. Aber ich bin mal gespannt, was Patsy so zu berichten hat. Ich habe davon keinen Plan. Wir haben nur bis jetzt geguckt, was für Locations geht. Und haben da ein, zwei Sachen gefunden, haben dann bei den Preisen mit den Ohren geschlackert. Unter anderem hat man nämlich, kann ich ja so nennen, in Travemünde die Möglichkeit, auf einem Segelschiff zu heiraten und dort direkt dann auch Catering und allem drum und dran zu haben. Das ist halt nur ziemlich stolz an Kosten. Aber wäre geil. Auf dem Schiff heiraten wäre schon etwas. Etwas, definitiv.
Da kommt das Nordische durch, ja. Nee, Preise und die Ohren schlackern ist, glaube ich, ein ganz guter Themenblock. Ich weiß nicht, ob wir direkt mit dem Stressigen anfangen wollen, denn das Stressigste ist bei den meisten die finanzielle Planung. Denn wenn man sich mal so überlegt hat, was zu einer Hochzeit alles dazugehört, dann fallen da sau viele Kosten an. Das ist wirklich teilweise ein bisschen ekelhaft. Ich meine, man kann es wirklich, wirklich leicht halten, indem man sagt, man macht bloß eine standesamtliche Hochzeit. Dann fallen zumindest hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht, ob da die Standesamtpreise variieren. Hier in Berlin kostet eine standesamtliche Hochzeit 40 Euro. Und damit seid ihr dann theoretisch durch. Das sind dann quasi eure Kosten, auf die ihr euch belauft. Nur für das rein rechtliche, wenn ich so will. Weil dann kriegt ihr eure Eheurkunde und dann ist gut. Was da natürlich noch dazu gehört, sind die Ringe. Es gehört dazu, was ihr tragt. Es gehört dazu, ob ihr eventuell mit euren Gästen einen Sektempfang oder sowas machen wollt, was ich jetzt hier in meiner Preisliste gar nicht aufgeführt habe, weil das meine Eltern gemacht haben. Upsi-Daisy. Aber ich meine, es gibt so viele Punkte, die man bedenken müsste, die Geld kosten könnten. Sei es die Deko, sei es dann später noch die eventuelle Restaurant-Location oder wenn ihr selber eine Party bei euch zu Hause veranstaltet, wo ihr eure Gäste hineinladet, dann da das Essen, was ihr selber natürlich dann kaufen müsst. Manche Leute kaufen sich Torten, die kosten unglaublich viel Geld, wenn man sie dann irgendwo beauftragt. Bei uns hat es meine Frau einfach selber gemacht, weil warum nicht? Weil wir können ja, glaube ich, mal so ein bisschen die Kosten entlanglaufen, damit ihr einen ungefähren Eindruck bekommt, wenn ihr selber gerade vielleicht in der Planungsphase seid und darüber nachdenkt, wie es denn wäre, wenn man jetzt dafür sparen müsste. Also unsere Ringe, und da habe ich vorhin auch nochmal mit der Frau gesprochen, da waren wir uns nicht zu 100% sicher, haben, glaube ich, 300 Euro gekostet. insgesamt. Aber wir haben auch relativ simple Ringe, denn das ist hier, ich trage ihn zwar am Mittelfinger, weil er mir auf dem kleinen, auf dem Ringfinger mittlerweile runterrutscht. Scheinbar war ich zur Hochzeit dicker, als ich es jetzt bin. Dieser Ring hier ist ein Weißgoldring und er hat in der Mitte so eine leichte Erhöhung und ist schraffiert. Und sie hat das gleiche, nur mit einem kleinen Steinchen noch oben drin. Und deswegen bin ich der Meinung, das waren insgesamt 300 Euro. Ich kann mich aber auch irren und sie könnten teurer gewesen sein. Dann habe ich mir quasi ganz klassisch ein Smoking geliehen für 3 Tage. Einen Tag zum Abholen, einen Tag zum Feiern und einen Tag zum Wiederabgeben. Und das waren auch insgesamt dann schon 200 Euro für 3 Tage ein Kleidungsstück ausleihen, aber egal. Oder ein Set an Kleidungsstücken. Die Frau hat sich ein Kleid gekauft und das war sogar B-Ware damals. Sie ist zum quasi Hochzeits-Outlet gegangen. Das waren trotzdem, obwohl es ein Outlet war, 500 Euro. Weil man so ein Kleid nie maßgeschneidert auf den Körper kriegt, gerade wenn man jetzt eins gefunden hat, was einem gefällt, aber das gibt es vielleicht nicht unbedingt in der eigenen Größe, dann darf man die Dinger meist noch anpassen gehen. Das heißt, da hat sie nochmal 150 für rausgeblättert, weil wir in einer ganz besonderen Location feiern wollten. Und ich meine, ich habe es ja gerade schon erwähnt, ne? Wir sind Berliner und wir wollten in der Spandauer Zitadelle heiraten, die man vielleicht kennt oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie sehr man sich eben mit Berlin auskennt. Das hat uns nochmal 200 Euro nach hinten verfrachtet. Dann das Restaurant, in das wir anschließend gegangen sind. Und wie man das mit den Verbindungen und sowas löst, können wir vielleicht auch gleich noch besprechen. Aber dieses Restaurant hat uns mit 600, so zwischen 600 und 800, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, Euro zurückgesetzt. Und wir wollten natürlich auch Bilder und einigermaßen, ne, wir wollten Bilder haben vom Event, wir wollten einigermaßen hübsch aussehen, während wir das machen. Das heißt, für Fotos und Make-up haben wir dann nochmal 700 Euro hingelegt. Und das ist tatsächlich ein Freundschaftspreis. In der Regel greift man da höher. Ich hatte bloß den Vorteil, dass ich über meine Ausbildung viele Fotografen kenne, weil, ne, wenn ihr euch an Folge 69 erinnert, ich habe eine Ausbildung als Mediengestalter in Digital und Print gemacht und wir auf unserer Schule hatten wir auch gleichzeitig die Ausbildung für die Fotografen. Und da hatten wir so einen überschneidenden quasi Ausflug und da habe ich sehr viele Fotografen kennengelernt, unter anderem eben auch eine sehr gute Freundin von mir, die ich dann angefragt habe, hey, du bist mittlerweile selbstständige Fotografin, du kannst diesen Auftrag bestimmt sehr gut gebrauchen. Ich weiß, du machst in der Theorie nicht zwingend Hochzeitsfotografie, aber hast du nicht Bock? Und sie so, ja klar, auf jeden Fall, ich nehme alles, was ich kriegen kann, gib her. Das heißt, da mit 700 Euro sind wir noch relativ gut weggekommen. Für die Zeit, die sie dabei war, von morgens bis, glaube ich, später Nachmittag, sind 700 Euro eigentlich viel zu wenig gewesen. Aber wir mussten auch zu dem Zeitpunkt schauen, wo wir mit unserem Geld bleiben. Das heißt, wir kommen, wenn ich das jetzt grob überschlagen habe und mich nicht vertan habe, kommen wir so auf zwischen 2.500 bis 3.000 Euro. Und das ist tatsächlich relativer Durchschnitt, wenn nicht sogar eher Budget-Hochzeit. Das kann sehr schnell noch sehr weit nach oben schnellen. Aber ja, das ist so ein grober Rahmen. Ich weiß nicht, ob es das natürlich noch irgendwie günstiger geht, wenn man jetzt nicht zwingend in der blöden Hauptstadt rumhängt und da einem dann das Standesamt sagt, aber wenn ihr da in die Location wollt, wo an dem Tag, by the way, und das können wir gleich mal einhaken, und dann können wir wieder Spike mit ins Boot holen, aber wir wollten an dem Tag quasi, oder wir haben gesagt, wir möchten in dieser Location heiraten. Und die so, ja, okay, die ist nur an diesem und diesem und diesem Tag verfügbar. Also man hatte bestimmte Tage im Jahr, wo man an dieser Location heiraten konnte, weil dann da ein Standesamt-Mitarbeiter, eine Standesamt-Mitarbeiterin, genau, dankeschön, Mitarbeiterin vor Ort war. Und dass man dann eben da so durchgetaktet war, ich glaube 15 Minuten oder so geht die Trauung oder eine halbe Stunde. Und die ist halt durchgetaktet, so 9.30 Uhr oder 9 bis 9.30 Uhr, 9.30 Uhr bis 10, 10 bis und so weiter und so fort. An einem Tag hintereinander weg, klack, 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 klack. Das heißt aber, man muss trotzdem diese Riesenstange Geld zahlen, dass man in dieser bestimmten Location heiraten darf, obwohl da schon jemand ist und den ganzen Tag Trauung macht. Man muss also nicht mal zwingend die Anfahrt selber als einzelnes Paar stemmen, denn jedes Paar, was an diesem Tag geheiratet hat, durfte auch diese Stange Geld zahlen. Das ist so wild, wenn man es jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, aber egal. Reden wir nicht drüber, man kann bei Hochzeit so viel Geld ausgeben für Schnückedöns, der eventuell nicht notwendig ist, was so ein bisschen over the top geht. Aber im besten Fall macht man das ja auch nur einmal im Leben. Also kann man jetzt auch darüber streiten, wie sinnlos oder sinnhaft da das ganze Geld rausgewerfe ist.
Ja, also von dem, was ich kenne, ich war ja auch schon auf einigen Hochzeiten, über 10 Stück tatsächlich. Hauptsächlich Verwandtschaft, selten Freunde, da waren es so 2, 3 Hochzeiten. Und tatsächlich in Relation, wenn ich das jetzt nochmal überschlage, was ich so mitbekommen habe, war das, was ihr gezahlt habt für die Hauptstadt, muss man dazu sagen, halt dann wirklich in Relation günstig. Ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass das Land oder Dorf meist wohlhabender ist als Stadt, dass da irgendwie gerade Hochzeiten und solche Sachen einfach mal Faktor 5 oder sowas kosten. Die letzte Hochzeit, auf die ich war, von einem ehemaligen Freund, da hat die Location alleine wohl für den Zeitraum für den Abend, aber war halt den ganzen Abend, gute 3000 Euro gekostet. Und die letzte Hochzeit, die ich hier mitbekommen habe in der Stadt, wo ich mit bei war, da war das überhaupt nicht durchgetaktet, sondern wir waren die einzige Hochzeitsgesellschaft an diesem Tag dort. Und das ist das reguläre Standesamt gewesen. Aber das sieht hier in Lübeck halt richtig cool aus, das Ding, und hat einen riesigen geilen Garten hinten hinter sitzen. Und die Trauung mit allem drum und dran dauerte 90 Minuten. Weil dann es gab noch einen kurzen Music Act und allem drum und dran, den Verwandtschaft da organisiert hatte, wo dann auf einmal eine Sängerin aufgetaucht ist, die dann gesungen hat und so weiter und so fort. Aber ich glaube, andere Orte, andere Sitten, und auf so die Themen werden wir auch noch einkommen, die Unterschiede, was ich zum auf Hochzeiten erlebt habe und wie zum Beispiel bei euch die Hochzeit geplant war. Wo wir uns bisher Gedanken drüber gemacht haben, waren halt die Ringe. Und bei der Preisaufstellung musste ich so ein bisschen schlucken. Bei den Ring, den ich mir ausgesucht habe, da kommt dann der ADHSler wieder durch. Ist ein Ring aus Titan und Holz mit einer Spin-Funktion. Der alleine kostet schon 300 Euro. Franzis Ring lag, also den, das sind jetzt nur die ersten Überlegungen, die wir hatten. Der lag, glaube ich, auch so um den Dreh bei dem Preis. Und das sind halt wirklich ultra schlichte Ringe. Mein Ring wäre halt das Metall schwarz und das Holz dunkelbraun. Also, er fällt noch nicht mal großartig auf. Da ist der hier wesentlich auffälliger mit seinem Silberlook gebürstet. Aber es kann schon richtig teuer werden. Ganz schlimm finde ich, da kann ich gleich mal direkt in einen Punkt einhaken, da hatte ich tatsächlich schon mal Struggles. Ich weiß nicht, ob es bei euch auf der Hochzeit war. Dresscode. Ich bin ja absolut kein Freund von Dresscodes. Und bei der vorletzten Hochzeit hieß es halt, ja, die Männer müssen Anzug tragen. Ich trage keinen Anzug. Ich werde auch nie in meinem Leben einen Anzug tragen. Also selbst wenn ich irgendwann in der Kiste liege, werde ich keinen Anzug anhaben. Das ist bei mir eine Grundeinstellung. Ich konnte dann das so runterhandeln. Ich trage gerne Hemden. Das war okay. Also hatte ich dann dementsprechend ein Hemd und eine schwarze Krawatte. Aber Dresscodes, also ich weiß auf jeden Fall, wenn wir heiraten und jemand denkt sich, er kommt in Adiletten, einer kaputten Jogginghose oder sonst irgendwas, und da sind wir völlig fein mit.
Also ich meine, wir hatten jetzt nicht zwingend einen Dresscode, wir hatten bloß gesagt, es trägt keiner dunkelblau, weil dunkelblau waren für den Trauzeugen und die Trauzeugin vorgesehen, damit man genau auf den ersten Blick gesehen hat, jeder Gast wusste, aha, logischerweise das Brautpaar, und das diese Personen sind die Trauzeugen, weil die diese Farbe tragen, die kein anderer tragen durfte. Das war uns wichtig, dass man halt so auch auf den Fotos so eine kleine visuelle Unterscheidung hatte. Ob jetzt jemand im Anzug gekommen wäre oder halt nicht, weiß nicht, wäre es mir, glaube ich, tendenziell egal gewesen. Es sieht halt einfach bloß, finde ich, hübscher aus. Das ist ein persönliches Ding. Wenn ich nicht so ein Problem damit hätte, dass ich ständig und immer überhitze, es sei denn, es ist wirklich furchtbar kalt, dann würde ich auch so oft es geht irgendwie, keine Ahnung, einen hübschen Dreiteiler oder sowas tragen. Ich liebe diese alten klassischen Anzüge aus den, keine Ahnung, 50ern, 60ern, vielleicht sogar eher 30ern. Ich finde die super geil. Ich würde sowas gerne wirklich tragen, aber es ist einerseits halt irgendwo ein bisschen unbequem und andererseits macht es halt auch unglaublich heiß, weil du hast so viele Schichten an, die Stoffe sind dick, ist alles so ein bisschen so, aber es sieht so gut aus. Ich hätte da so Bock drauf.
Ja, man muss aber auch unterscheiden, dass die alten Anzüge ein vehementer Unterschied zu dem sind, was wir heute als Anzug sehen.
Sie waren nicht aus Polyester, ja.
Nicht nur das halt, der Schnitt ist ein ganz anderer. Du hast mittlerweile bei so vielen Anzügen, ich hatte tatsächlich mal nach einer Anzugjacke geschaut, für unsere besagte wunderbare Jahresabschlussfolge, XXS Slim Fit, wo ich mir dann frage, XXS und dann Slim Fit, das passt irgendwie, XXL und Slim Fit, das passt irgendwie nicht zusammen. Weil XXL sagt, hier, hallo, breit. Dann kannst du nicht Slim Fit nehmen. Also ich habe in XXL nicht reingepasst. Ich sag's da so. Und dann noch Schulterpolster, damit man halt noch mal ein bisschen martialischer aussieht und einem drum und dran. Der Stoff, unangenehm. Also so diese ganz alten Anzüge, so aus den 1910, 1920. Okay, weil das ist mehr so, das war auch mehr so, könnte man fast sagen, so die Arbeiterkleidung. Also sehr funktional gehalten. Aber diese 085, ich nenne sie jetzt 015, die Dinger können hunderttausende Euro kosten im schlimmsten Sinne. Was wir unter den modernen Anzügen verstehen, die bezeichne ich immer als tragbarer Sarg.
Okay, so weit würde ich nicht zwingend gehen. Also mein Anzug ist jetzt auch nicht gerade das geilste Ding. Den habe ich von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen, weil der für den zu dünn geworden ist. Da war er in seiner sehr starken Abnehmphase. Er hat gesagt, hier, das ist ungefähr deine Statur, willst du den nicht haben? Ich trage ihn nicht mehr. So, pf, ja, hey, klar, gib her. Das ist auch das Ding, was ich in unserer Jahresabschlussfolge drin hatte, anhatte. Und ich sag mal so, ich finde den an sich ganz nice, aber es ist halt echt so ein Problem, dass ich nur einen habe und der auch nur ein ganz bestimmtes dunkles Blau hat. Also ich hätte zum Beispiel keinen Schwarz, ich hätte keine Variation. Ich habe nur ein einziges weißes Hemd. Ich kann immer noch keine Krawatten binden. Das ist ja alles ein bisschen, deswegen, ich würde wahrscheinlich häufiger irgendwie ein bisschen fancy aussehen, wenn man das als fancy bezeichnen möchte. Aber weil ich davon so wenig Auswahl habe und der Kram, wie ich es gerade meinte, relativ teuer ist, haben wir halt das hier. Mein Gott, ein bisschen Schlabberlook darf auch mal sein. Wie Karl Lagerfeld gesagt hat, wer den Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich sitze hier gerade in Jogginghose, also fuck you, Karl Lagerfeld. Wo waren wir jetzt eigentlich gerade? Wir sind schon wieder komplett off-topic, weil wir diese Folge nicht so ganz durchplanen konnten, wie wir wollten. Weil das Problem ist, wir hatten die irgendwann mal aufgeschrieben, die Folge Hochzeitsstress, weil das da, glaube ich, auch noch wieder einigermaßen aktueller war. Ich weiß, dass wir dann noch im Privaten darüber gesprochen hatten, dass ihr zumindest euch Ding überlegt hattet, wie ihr auch dann gekleidet sein möchtet. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, weil da hattet ihr ja zumindest ein paar Ideen. Und da hatten wir die Folge damals aufgeschrieben, nur ist sie dann irgendwie wieder in der Versenkung verschwunden, weil wir dann die ganzen Gastthemen geplant haben. Und jetzt dachten wir so, ach, wir haben so viele Gastthemen gehabt, wir können ja mal wieder so ein Thema machen, wo wir nur zu zweit reden, wo wir aber auch ein bisschen so ein Thema als Leitfaden haben. Ja, und jetzt sitzen wir hier und sind mal wieder nicht gut genug vorbereitet, aber egal, was soll's.
Ja, Klamotten. Ich hatte tatsächlich mal Klamotten rausgesucht. Ich werde es jetzt nicht schaffen, die Bilder hier einzublenden, beziehungsweise die Sachen eben auf die Schnelle auszusuchen. Die sind irgendwo in den Annalen des Discord verschwunden. Da findet man die jetzt nicht wieder, weil das mittlerweile auch schon gut über ein halbes Jahr her ist. Aber bei mir wäre die Kleidung Boots, definitiv. Eine sehr, sehr starre schwarze Hose. Dazu hätte es ein schwarzes, kurzärmliches Hemd gegeben, wie man das so... Ja, so vom Schnitt könnte man her so ein bisschen sagen, so ein Westernhemd. Halt diese kurzärmlichen, wo man den Ärmel nochmal umschlägt und dann mit Knopf fixiert. Halt in dem Stil. Dazu halt, und die Dinger finde ich halt geil, tragen viel zu wenig Menschen, die Anzüge tragen diese Westen. Und diese Westen, diese Anzugwesten, die auch im Westen getragen wurden, haha, Wortspiel, mit ihren verschiedenen Mustern. Da hatte ich mir eine ausgesucht in Rot-Schwarz mit diesen typischen, ich glaube, Blumenmuster nennt man das, diese ganz vielen Schnörkel oder sonstige Sachen. Und dazu hätte es einen Gehrock gegeben. Gehrock kann man sich so vorstellen, es ist kein Parka, es ist kein Mantel. Es geht schon so ein bisschen über den Hintern von der Länge her und ist dann so Mitte Oberschenkel in der Länge, aber hat einen sehr, sehr coolen, meist sogar schon leicht militärisch anmutenden Schnittstil. Beißt sich nur mit Franzis Idee von ihrem Kleid, weil das ist ein bisschen mehr ins Adrette. Aber vielleicht kommt dieser Gegensatz vielleicht gerade geil an, weil mein Outfit ist halt mehr Gothic definiert, würde ich sagen. Oder Dark Rock, wenn man so in die Richtung gehen möchte. Und Franzis könnte man so als Alt-Goth bezeichnen, aber da liegen halt schon sehr, sehr weit, liegt das auseinander. Da müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Aber was Kosten angeht, also ich habe mir mein Outfit zusammengestellt und habe die Preise, die habe ich noch ungefähr im Kopf. Mein Outfit für die Hochzeit würde mich knappe 900 Euro kosten. Der Vorteil ist, und das muss man sagen, der Vorteil ist, ich kann danach die Klamotten, wenn ich das wollen würde, als Alltagskleidung weitertragen. Weil die sich kombinierbar sind. Aber wer sich so ein bisschen mit dem Bereich Gothic auskennt und gerade Alternative Fashion oder sonstige Sachen, wird schnell feststellen, die Sachen sind mitunter übertrieben teuer. Da können dann schon mal so ein paar Boots, zum Beispiel New Rocks, das geht dann so ab 200, 250 Euro los. Dann kommt die Hose, die auch mit 170, 180 Euro zurande schlägt. Also mit Szeneklamotten verdienen sich die Leute schon echt eine goldene Nase. Franzis Kleid dagegen ist günstig gewesen. Ich glaube, lag so bei der Hälfte der Kosten. Aber auch da wieder Vorteil, weil wir ja ein bisschen weiterdenken, dass man die Kleidung halt auch quasi, wenn man es möchte, alltäglich halt nutzen kann. Das ist halt zum Beispiel das Problem, was ich halt bei dem typischen klassischen Hochzeitskleid sehe und halt bei dem Anzug. Du brauchst halt immer einen, ich nenne es mal Vorwand, um diese Kleidung tragen zu können. Und ich setze halt ein bisschen mehr auf Funktionalität und ich möchte keine knappen 1000 Euro für Klamotten ausgeben, die ich einmal trage und dann vielleicht einmal im Jahr zum Hochzeitstag oder es gibt ja auch viele, die dann zu ihren Jubiläen quasi das Ehegelübde sich nochmal geben. Das gibt's ja auch. Und dann nur die Klamotten anziehen. Was dann wieder den Zweck hat, ne, dann müssen die Sachen umgeschneidert werden, weil man sie so lange nicht getragen hat, weil man außer Form gegangen ist oder weil man andere Proportionen mittlerweile hat. Da dann doch lieber ein bisschen funktional gehalten. Da würde mich aber interessieren, von den Leuten, die geheiratet haben und die unsere Folge tatsächlich verfolgen, in den Kommentaren, auch hauptsächlich natürlich auf YouTube, weil es am einfachsten ist, wie war das kleidungstechnisch bei euch? Habt ihr euch da großartig Gedanken gemacht? Habt ihr euch einen Anzug von der Stange geholt? Habt ihr euch was maßschneidern lassen? Da gibt's ja alles Mögliche. Ich bin neugierig, denn ich suche natürlich Ideen und Inspirationen sind immer gut.
Das auf jeden Fall. Ich habe gerade mal geschaut, spaßeshalber, was denn so ein Smoking kosten würde, wenn man ihn kaufen wollen würde. Weil ich hatte ja meinen, wie gesagt, gemietet für 3 Tage für so, ja, im Schnitt sagen wir mal 200 Euro. Ich glaube 170 waren es gewesen, aber wir runden hier mal so ein bisschen netterweise auf. Man kann sich die Dinger scheinbar auf der einen Seite, die ich jetzt gefunden habe, ab 260 Euro maßschneidern lassen. Also das ist dann scheinbar der Gesamtpreis, quasi mindestens, und dann geht es halt aufwärts. Ich meine, die Dinger gehen auch teilweise, wenn du da irgendwie die teuersten Stoffe und was weiß ich alles für tolle Features in Anführungszeichen haben willst, dann gehen die teilweise auch so auf 800, 900 Euro hoch, was halt völlig bescheuert ist. Aber theoretisch wäre es möglich. Was du gerade erwähnt hast, von wegen, dass man am Jubiläum seine Hochzeit nochmal neu feiert, quasi sich nochmal das Ehegelübde gibt und einfach nochmal Party macht, um da die fancy Klamotten rauszuholen, die man sonst irgendwie nie trägt. So was Ähnliches haben wir auch vor und wir sind am Überlegen, ob wir für die jeweiligen Jubiläen dann quasi so eine Art Motto-Party machen, weil das haben wir erst mitbekommen, dass manche Leute sowas machen, nachdem wir geheiratet hatten. Und wir sind eben große Marvel-Fans oder waren es vor einer ganzen Weile noch, zumindest als wir geheiratet hatten. Mittlerweile nicht mehr so ganz, weil Marvel sehr stark nachgelassen hat, zumindest was das MCU angeht. Aber wir hatten überlegt, ob man vielleicht so eine Motto-Party macht nächstes Mal, wo dann die Leute zwar irgendwie in schicker Klamotte kommen, aber dann zum Beispiel unter den Anzügen, unter den Hemden quasi so Marvel-Shirts anhaben, dass der eine dann, keine Ahnung, der hat da das Hulk-Symbol drauf oder den Schild von Captain America oder sonst irgendwas, dass man da so lustige Fotos mitmachen kann. Das wäre so eine Überlegung gewesen. Die andere Idee war, was war die andere Idee? Wir hatten noch mehr als eine Motto-Idee, aber ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wäre das so die Idee, dass wir das machen demnächst, dass man irgendwie sowas unterbringen könnte bei unserem Jubiläum. Ich meine, wir haben 2019 geheiratet, wir haben mittlerweile 2023, das heißt, wir sind in diesem August dann 4 Jahre schon verheiratet. Holy shit. Das heißt, im nächsten Jahr hätten wir dann sogar schon unsere, wie nennt sich das, hölzerne Hochzeit, glaube ich. Das 5-jährige Jubiläum heißt, glaube ich, hölzernes. Da hatten wir überlegt, ob wir vielleicht nochmal so ein bisschen Party machen. Wir haben lustigerweise dann auch dieses Jahr ein 10-jähriges Beziehungsjubiläum. Keine Ahnung, ob wir da was machen werden. Ist halt wieder alles mit Geld verbunden und wie wir gerade schon erwähnt haben, ne, hier beim Hochzeitsplan und so, dieses leidige Geldthema, es macht ja einfach mittlerweile keinen Spaß mehr, über Geld nachzudenken. Aber wir versuchen aktuell so zu sparen, wo wir können. Wir haben uns auch so einen Budgetplaner geholt. Vielleicht schaffen wir es ja, ein bisschen Budget zur Seite zu legen für unsere komischen Partys. Aber tendenziell, wie gesagt, so Motto-Partys hätten wir schon Bock drauf und da sind eventuell Dinge geplant.
Zum Thema Adrett und Marvel ginge das dann auch?
Weiß ich nicht. Also die Idee wäre ja gewesen, dass du erstmal nach außen hin unscheinbar bist und wenn es dann zum Shooting kommt, weil da macht man ja dann wieder Fotos, dass man dann irgendwie quasi das rausholen kann in irgendeiner Form. Dass du eben zum Beispiel die Jacke aufmachst und das Hemd aufmachst und darunter hast du dann noch ein Shirt oder so. Oder dass, keine Ahnung, die Leute dann eine passende Krawatte tragen oder so, wo dann das Symbol oder das Muster drauf ist. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber keine Ahnung. Also die Frau hat sich da so ein paar Sachen vorgestellt, glaube ich vielleicht. Hätte ich sie vielleicht mal auch zu fragen sollen. Also ich habe vorhin mit ihr darüber gesprochen, über das Thema, aber da ging es mehr so um, was hat dich gestresst und nicht, was können wir an unserem potenziellen Jubiläum machen, weil das ja zur initialen Hochzeitsplanung nicht zwingend dazugehört.
Ja, ich habe auch gerade mal rausgesucht, das Schiff, wo man heiraten kann tatsächlich. Dass ich in Lübeck lebe, ist jetzt ja mittlerweile schon weitläufig bekannt. Und es gibt Lübeck-Travemünde, ist übrigens eine sehr, sehr schöne Ecke. Und dort kann man auf einem alten Segelschiff heiraten, und zwar der Passat. Ist, glaube ich, sogar ein relativ bekanntes Schiff, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und vielleicht kann Patsy beim Schnitt ja ein Foto einblenden, irgendwie hier oder da, keine Ahnung, von der Passat. Ist ein wunderschönes Segelschiff. Ist jetzt erst letztens frisch restauriert worden und liegt halt auf der Nobelseite von Travemünde. Muss man mit der Fähre rüber. Direkt vor den Villen liegt das halt vor Anker. Man kann das besichtigen und man kann natürlich das Schiff auch für Events mieten. Und da wollten wir uns erst informieren, ob es halt möglich ist und was das vor allem kostet, auf diesem Schiff zu heiraten. Mit direkt, weil es die Möglichkeit gibt, je nach Menge an Gästen, gibt es zum Beispiel die Luke 4. Es wären 30 Personen und man hätte Zugriff auf die Kombüse. Da ist das Catering dann. Also so eine richtig ordentliche Schiffskombüse hätte schon irgendwie einen geilen Flair auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch vorhin mal nachgeguckt, weil du ja sagtest, in Berlin kostet die standesamtliche Trauung 40 Euro. Hier in der Stadt ebenfalls. Ich glaube, das ist mittlerweile ein einheitlicher Preis. Also wir hatten erst überlegt, ob wir das Ganze vielleicht auch erstmal trennen sollten. Ob wir nur die Trauung erstmal vollziehen sollten mit dem engsten Kreis, also Trauzeugen und den engsten Freunden und Familie. Da müsstet ihr dann auch aufschlagen. Ihr werdet gezwungen. Ganz einfache Sache. Und ob man dann zur späteren Zeit, wenn es finanziell ein bisschen besser ausgestattet ist und man Geld zurücklegen konnte, dass man dann die Hochzeitsfeier nachlegt. Dass man dann einfach nochmal mehr Planungsmöglichkeit hat, um das Ganze nachzuholen. Und im Notfall man dann auch die Hochzeitsgeschenke, das Geld dafür benutzen kann, um dann halt eben diese Party zu finanzieren, wenn man das denn möchte. Gibt ja alle mögliche Sachen. Man wird ja mit Geld manchmal übertrieben gesagt beschmissen. Gut, manche machen es halt wirklich. Ich habe schon Hochzeiten gesehen, da sind das Hochzeitspaar mit Münzen beworfen worden. Vielleicht jetzt nicht so geil. Wird bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle ziemlich gezwickt haben, weil das ungefähr 100 Euro in Münzen waren. Ich habe mich daran nicht beteiligt. Also die meiste Traugemeinschaft hat dann fröhlich geworfen und hast du nicht gesehen. Und die um die herum hat sich dann wirklich so ein Pool an Münzen gebildet, den sie dann auch noch händisch aufsammeln durften. Ich saß dann lieber vor meiner Hochzeitssuppe. Ich wollte die nicht bewerfen. Das war mir irgendwie zuwider.
Da finde ich ja diese Tradition, oh Gott, ich will jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen. Ich glaube, das ist eine türkische Tradition, aber bitte nicht dafür hauen. Dass an dem Kleid der Braut dann, ich glaube, mit Wäscheklammern oder sowas, die Geldscheine, also quasi die Geldgeschenke, die Hochzeitsgeschenke befestigt werden. Dann gehen die Gäste einzeln hin, nehmen sich eine Klammer und machen das ans Kleid dran, dass am Ende vom Abend quasi an dem Kleid das Geld dranhängt, was man dann einfach nur noch abzwacken muss. Das finde ich dann irgendwie besser, als mit Geld beworfen zu werden. Andererseits bei uns war es so, wir hatten halt dann spätestens, als wir in dem Restaurant waren, hatten wir so einen kleinen Tisch. Da wurden dann die Geschenke aufgestellt und nach dem Essen oder beim Essen, also die Gäste haben gegessen und wir haben dann die Geschenke ausgepackt, irgendwie so. Das war an sich auch machbar. Das Problem ist, wo du gerade meintest, manche Leute übertreiben da vielleicht auch so ein bisschen. Unsere damals, oder die beste Frau, die beste Freundin meiner Frau, ich hab's heute wieder mitreden, die hat damals ein bisschen übertrieben. Die hat quasi einen Monat lang nur von Wasser und Brot gelebt. um uns dann relativ viel Patte zur Hochzeit schenken zu können, mit der Begründung, ja, ich bin doch auch so häufig bei euch und ich kriege immer umsonst Essen und all sowas bei euch. Wo wir dachten, hä, das ist halt einfach Gastfreundlichkeit, dass du, wenn du uns besuchen kommst, dass du auch verpflegt wirst. So, hä? Aber das hat ihr scheinbar irgendwie, das hat sie so bedrückt, dass sie dann uns sehr, sehr, sehr viel Geld an den Kopf werfen musste. Das war quasi ein Drittel der gesamtgeschenkten Summe, die wir zur Hochzeit bekommen hatten. Es war wild. Es war sehr, sehr wild. Deswegen seid nicht diese Person. Don't. Es ist super unangenehm für alle. Und ganz besonders für das Brautpaar. Vor allem, wenn der dann im Nachhinein erfahrt, dass ihr halt nur von Wasser und Brot gelebt habt für einen Monat, um euch das leisten zu können. Don't do it. Don't do it. Es mag wie eine noble Geste wirken. Don't. Ja. Wir haben noch so ein paar Themen, weil ne, Hochzeitsstress hat natürlich auch etwas mit stressigen Dingen zu tun. Und eine Sache, woran sich immer so ein bisschen die Geister scheiden, versteift euch nicht 100% auf einen Wunschtermin. Das funktioniert in den seltensten Fällen, gerade wenn ihr noch eine besondere Location haben wollt. Also wenn ihr ein Standesamt ganz einfach haben wollt, dann vielleicht, aber dann muss man auch wieder schauen, vielleicht sind da die Termine im Standesamt dann schon für diesen Tag zu der Uhrzeit, wo ihr sie haben wolltet, voll und ihr hättet danach aber noch woanders hingehen wollen. Das funktioniert dann alles zeittechnisch nicht. Versteift euch nicht zu sehr auf einen Tag. Versteift euch vielleicht auf einen Monat, dass ihr da so ein bisschen mehr Varianz drin habt, aber ein genauer Tag wird sehr, sehr schwierig. Ich meine, Frau und ich haben den Vorteil, wir sind quasi nur um 4 Tage daneben geschlittert. Das ging noch, aber das war halt auch quasi Glücksfall. Im nächsten Jahr hätte es schon wieder ganz anders ausgesehen, weil die Location, wo wir hin wollten, die hatte irgendwie, keine Ahnung, was war das? Im Monat irgendwie 2 Freitage. Das heißt, du hattest für jeden, ne, alle 12 Monate hast du pro Monat 2 Freitage gehabt, an denen du in dieser besonderen Location heiraten konntest. Das heißt, wir waren so oder so schon auf den Freitag versteift. Das ist nicht so schlimm, weil am nächsten Tag ist Wochenende für die meisten. Das ist schon mal ganz gut. Aber das war halt nicht unser Wunschtermin. Aber ich meine, 4 Tage daneben bringt uns jetzt auch nicht sonderlich um. Und das ist halt so das Ding. Wir wollten quasi dann diesen Tag nehmen, hatten dann aber das Problem, dass unsere zweite Location, das Restaurant, erst zu einer bestimmten Uhrzeit aufgemacht hat. Das heißt, wir hatten die Trauung super früh. Unsere Trauung war um 9.30 Uhr, glaube ich. Das heißt, wir mussten relativ früh aufstehen, wir mussten uns fertig machen, anziehen, da alle hingurken. Dann gab es die Trauung. Nach der Trauung gab es dann anschließend den Sektempfang, weil es vorher nicht funktioniert hat. Und dann durften wir Zeit totschlagen. Was für uns nicht so schlimm war, weil wir sind dann mit unserer Fotografin quer durch die Location getingelt und haben Fotos gemacht, also damit wir halt für uns, ne, persönlich ganz viele Hochzeitsfotos haben. Unsere Gäste standen dann aber quasi da auf dem Hof in der Zitadelle rum und haben versucht, ja, den gesamten Sektvorrat, den meine Mutter mitgebracht hat, zu killen. Dafür war er da, ist ja okay, aber man muss halt irgendwie die Gäste bei Laune halten. Und darüber können wir auch noch gleich reden, weil Spike hat da ganz andere Erfahrungen gemacht. Und dann ging es anschließend zur zweiten Location. Und da kommt der zweite Punkt rein, der halt stressig ist für viele. Für uns war es halt sehr Vor- und Vorteil, weil das Restaurant war von der Location schräg gegenüber. Wir konnten da einfach alle geschlossen zusammen hinlaufen. Selbst meine über 80-jährige Oma, die gebrechlich ist und nur am Krück, also am Stock oder am Rollator laufen kann, die konnte da hinlaufen. Das war so gesehen nicht das Problem. Deswegen da mein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr an dem Tag mehrere Schritte plant, also Trauung erst, dann vielleicht Restaurant, wenn ihr noch eher zu der, keine Ahnung, jüngeren Generation gehört, die danach vielleicht sogar noch Party machen wollen, richtig, dann plant das entsprechend, zumindest mein Tipp, plant das so, dass möglichst wenig Leerlauf entsteht zwischen den einzelnen Aktivitäten, weil, auch wenn das eine Hochzeit ist, es ist nicht die Hochzeit eurer Gäste, es ist eure Hochzeit. Ihr werdet ständig im Kopf nur gestresst sein, dass alles möglichst funktioniert, dass alles irgendwie durchgetaktet ist. Eure Trauzeugen, wenn ihr denn welche habt, werden wahrscheinlich auch sehr viel Stress im Kopf haben. Für alle anderen ist es halt so, ich mache jetzt das, ich sitze jetzt hier und dann gehe ich irgendwo anders hin und sitze da und dann gehe ich nochmal anders hin und vielleicht tanze ich da ein bisschen oder sitze da auch rum. Und in der Zwischenzeit ist Leerlauf und Leerlauf ist langweilig. Und du willst tendenziell nicht, dass deine Gäste sich langweilen, weil Menschen, die gelangweilt sind, machen dumme Dinge. Das ist einfach so. Deswegen haben wir halt versucht, so ein bisschen so einen stringenten Zeitplan durchzuziehen. Das war für uns einigermaßen wichtig. Aber Spike kann ja gerne mal erzählen, wie das bei ihm und seinen 10 Hochzeiten war, die er miterlebt hat, denn da war es scheinbar ganz anders.
Ja, also Trauung, ganz klar. Also ich habe Trauung sowohl im Standesamt mitbekommen, Trauung in der Kirche, und da habe ich mich ein bisschen mehr unwohl gefühlt. Aber ich habe halt sehr, sehr gläubige Verwandtschaft. Ich zähle nicht dazu, ich bin quasi da das schwarze Schaf, was das angeht. Haha, passt ja auch, dass ich fast nur schwarz trage. Und es war in allen Fällen muss ich dazu sagen, es gab keine Ausnahmen. Die Trauungen waren meist irgendwann morgens, so zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr. Das Hochzeitsbuffet und allem drum und dran oder das abendliche Zelebrieren, da hat man es schon gehört, abends, da kam es halt nichts zwischen. Man hat sich getroffen, dann halt bei der Kirche oder beim Standesamt. Dann gab es die Trauung mit viel Tamtam in den meisten Fällen. Gerade auf dem Land, ne, da haben die Leute dann das Geld für solche Sachen, um das richtig zu zelebrieren. Und dann hieß es, so, wir treffen uns dann 18 Uhr in Location XY. Und dann ging die Gruppe auseinander, um abends wieder zusammenzukommen. Ich habe es bei keiner anderen Hochzeit anders erlebt. Es gab keine Planung, wie Person A und B oder C oder E oder was auch immer jetzt von da jetzt dorthin kommen. Es gab nur quasi bei der Einladung schon die beiden Locations. Dort hast du dich dann einzufinden zur Trauung und da hast du dann abends zu sein, um das Ganze zu feiern. Und wie du da hingekommen bist, das war dann halt komplett dir überlassen. Da gab es irgendwie keine gebildeten Fahrgemeinschaften oder es ist vom Ehepaar und den Leuten drumherum, die geplant haben, dann irgendwie was organisiert worden. Gab's alles nicht. Die Leute waren sich dann quasi selbst überlassen und dann hieß es, wir treffen uns dann da. Und gut ist. Manche sind nicht aufgetaucht, weil sie zu viel Sekt hatten und gerade auf dem Land, ja, auch wenn man immer sagt, ne, auf dem Land ist das nicht so schlimm. Wenn Hochzeiten sind, dann wird mehr kontrolliert. Also die Polizei weiß dann gerade auf dem Land Bescheid, ja, da können wir noch mal ein bisschen was machen. Außer sie kennen natürlich das Ehepaar, dann ist das wieder ein bisschen was anderes. Darf man nicht zu laut sagen, das wird sowieso immer wieder dementiert, aber Dorfscheriff, ne, man kennt das Ganze ja. Da wird dann mal das eine oder das andere Auge zugedrückt, vielleicht auch manchmal beide, wenn man dann abends auf ein Bier auch noch eingeladen wird. Wenn du dann zwei Sekt auf Kessel hast oder sonst irgendwas. Aber ja, das war so im Groben und Ganzen, da hieß es dann halt, jo, wir sehen uns dann heute Abend, macht euch nochmal einen schönen Nachmittag, abends feiern wir dann. Vergesst nicht das und das an Dresscode. Ich bin immer aus der Reihe geschlagen, das hatten wir ja schon mitbekommen. Und so endete dann meist der Abend. Selbst die Hochzeit von Franzis Vater lief so ab. Da war es Standesamt und dann hieß es, weil man musste sich so vorstellen, das Standesamt war in der Stadt und die Lokalität war etwas außerhalb. Da bist du auch so gar nicht mit dem Bus hingekommen. Da fuhr 3-4 Mal am Tag ein Bus hin, 3-4 Mal am Tag einen Bus weg. Du konntest mit dem Regio hinfahren, durftest dann aber von der Haltestelle noch gut eine Dreiviertelstunde dann zu Fuß gehen. Und ab 21, 22 Uhr bist du da halt nicht mehr weggekommen, außer mit dem Taxi. Von daher wurde dann halt geschaut. Einige hatten es direkt so geplant, oben drüber war das Hotel davon, haben sich da ein Zimmer genommen für die Nacht. Das war halt das cleverste, wenn auch die teuerste Idee. Aber dann konnte man richtig die Sau rauslassen, weil Getränke und all you can eat, das ist dann schon in der Lokalität schon richtig heftig gewesen. Auch wenn der Show-Act eher war, aber da will ich gar nicht so weit drauf eingehen. Das kommt ja auch noch dazu in die Planung, wenn man sowas haben möchte, ne? Darsteller oder sonst irgendwas, die Leute, die singen oder musizieren, einem drum und dran. Das habe ich bisher auf allen Hochzeiten miterlebt. Ja, aber sonst wie, um den Kreis nochmal zu schließen. Ich kenne das nicht, dass da irgendwie was von irgendjemandem organisiert wird, wie irgendeine Person irgendwo hinkommt. Man hat einfach da zu sein und wenn nicht, hat man Pech gehabt.
Ja gut, ich kenne es halt nur andersrum auf den wenn ich meine eigene mitzähle, dann 3 Hochzeiten, denen ich jetzt war, war das immer einigermaßen gut organisiert. Einigermaßen, weil manchmal mussten halt wirklich so Autokonvois gebildet wurden oder so Fahrgemeinschaften gebildet werden, damit es funktioniert. Damit dann möglichst alle Gäste auch gleichzeitig an der nächsten Location sind, damit sich andere nicht auch ausgeschlossen fühlen etc. Man will ja niemanden wirklich verletzen. Das Ding, was mir gerade noch eingefallen ist oder was ich eben noch mal nebenbei gecheckt habe, ich habe ja von den ganzen Hochzeitsfotos auch noch die Zeiten. Die stehen ja mit in den Metadaten drin. Das heißt, ich konnte jetzt genau nachvollziehen, wir waren irgendwie um 8.45 Uhr zu Hause am Fertigmachen. Um 9.30 Uhr waren wir dann bei der Trauung im Standesamt, beziehungsweise da an der Location mit der Standesamt-Mitarbeiterin und wurden dann getraut. Anschließend gab es den Sektempfang so gegen, sagen wir mal, 11. Und dann mussten wir von 11 bis 13 Uhr Zeit totschlagen, weil wir erst um 13 Uhr ins Restaurant rein konnten. Aber da sind wir dann geblieben bis irgendwann 18, 19 Uhr. Also wir haben wirklich von 13 Uhr bis 19 Uhr haben wir da hinten gesessen und gegessen und getrunken, was halt ganz praktisch war, weil es gab da auch All-You-Can-Eat-Buffet. Die Getränke haben halt auf Dauer richtig reingehauen, da kommen dann auch diese 800 Euro oder sowas zustande, weil ne, die lassen sich in so ein Restaurant natürlich bei All-You-Can-Eat-Buffet ordentlich bezahlen und je länger man da ist, desto mehr trinkt man, das ist einfach so. Deswegen, so hat unser Tag dann ausgesehen und ich glaube mit ausgewählten Familienmitgliedern halt nicht quasi alles, was noch Freundschaft und Verwandtschaft war, sondern quasi der Rest an Familie, der noch wollte, der ist dann noch mit uns nach Hause gefahren. Damals haben wir noch wo gewohnt, wo wir einen Rückgarten hatten. Also wir hatten so einen kleinen Vorgarten, aber da konnte man nichts dran machen, außer vielleicht einen Stuhl aufstellen. Aber es gab so einen Gemeinschaftsgarten nach hinten raus und weil wir im Erdgeschoss gewohnt haben, war der halt hauptsächlich von uns benutzt. Und da saß man noch und haben den Abend ausklingen lassen. Weil es an dem Abend oder an dem Tag aber auch so furchtbar heiß war, ich meine, es war Ende August noch, durften wir dann oder waren der Meinung, wir durften dann auch uns aus unserer Fancy-Schale rausschälen und in Casual-Klamotten wechseln, was bei unseren Gästen sofort, bei manchen zumindest, sofort wie nennt man das, auf Widerworte gestoßen ist, von wegen, wie jetzt, ihr zieht euch um, was soll denn der Mist? Wahrscheinlich waren die einfach bloß neidisch, dass sie sich ihre Sachen nicht ausziehen konnten, aber selber schuld. Aber wir haben wirklich den ganzen Tag von morgens früh bis abends spät quasi diese Hochzeit gefeiert. Da gab es wirklich keine Downtime zwischendurch, wo Gäste irgendwie verschwunden sind, sondern die waren entweder den ganzen Tag da oder halt bis zu einer Strecke des Tages mit dabei. Aber es gab keinen Moment, den wir so gesehen nicht durchgeplant hatten. Von vorn bis hinten alles durchgetaktet. Das kann man jetzt als schlecht sehen oder als gut sehen. Für uns war es ganz praktisch, weil wir immer wussten, was kommt jetzt als nächstes, was passiert jetzt und wo haben wir unsere Konzentration drauf zu richten. Weil es gibt ein wunderbares Foto von mir und der Frau direkt quasi, wo die Standesamtmitarbeiterin, ich kriege dieses Wort heute nicht hin, wo die vor uns steht und dann quasi diese letzten entscheidenden Sätze sagt, von wegen, hier möchten sie jetzt wirklich, dann sagen sie ja. Und wir beide stehen wirklich so da, so. Also so richtig, alles ist verkrampft, wir sind ultra nervös und wenn du dann aber im Kopf weißt, okay, gleich passiert das, du musst dich nicht irgendwie, musst dich nicht auf irgendwas Besonderes konzentrieren, du musst nicht überlegen, wie geht's jetzt weiter, sondern du hast hier deine Liste, an der du dich festhalten kannst, jetzt kommt's bam, 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 bam. Das war irgendwie beruhigend in dem Moment, nicht die Kontrolle zu verlieren, obwohl alles an diesem Tag außergewöhnlich und ohne Kontrolle war, weil man halt nicht wusste, wie es abläuft. Auch wenn ich schon mal auf einer Hochzeit war, ich war halt noch nie auf meiner eigenen Hochzeit, logischerweise. Es ist meine erste und wahrscheinlich meine letzte. So. Man war halt alles so ein bisschen überfordert. Der Kopf war irgendwo anders, wo er zu dem Zeitpunkt hin musste. Und dann, wie gesagt, diese Ordnung für mich zu haben, hat mich zumindest sehr beruhigt.
Also ich sehe mich auf jeden Fall schon mal auf meiner eigenen Hochzeit irgendwo in der Ecke stehen und einfach nur wippen. Weil ich wahrscheinlich definitiv aufgrund von Reizüberflutung im schlimmsten Fall einen Meltdown kriegen werde. Weil das natürlich sehr, sehr viele Eindrücke sind, die auf mich einprasseln. Der Vorteil ist, unsere Gästeliste ist halt wirklich überschaubar. Ich habe nicht sonderlich viele Freunde und davon kann auch nur ein Teil kommen, weil der Anreiseweg mitunter über 1000 Kilometer ist. Ist ein bisschen schwierig dann halt. Na, dann müsste man halt da definitiv so ein bisschen die Augen drauf haben, dass man ein gutes Hotel findet und da dann unterstützt. Weil wenn du auswärtig bist, weißt du natürlich nicht, wo die passenden Preise sind und dann kannst du auch TripAdvisor oder sonst irgendwas nutzen, aber vor Ort sehen die Preise dann wieder ganz anders aus. Wenn du hingehst, du kannst ja auch für andere Leute Hotel buchen, dann hast du halt natürlich wieder ganz andere Preise. Das wäre dann definitiv so ein bisschen was Stressiges, weil wir auch keine Möglichkeit haben hier derzeit, du kennst ja unsere Nussschale-Anwohnung, so wirklich Gäste unterbringen oder mit Gästen hier rein, das ist halt nahezu unmöglich, ist man hier mit 4 Leuten schon in der Wohnung oder halt 4,5, könnte man sagen, vom Größenunterschied her, dann tritt man sich schon fast auf die Füße hier in der Wohnung. Und dementsprechend wäre hier ein Gästeempfang gar nicht möglich. In der neuen Wohnung, wenn wir die kriegen, die wir gerne hätten, da wäre es möglich. Aber das ist halt Wunschdenken, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass wir diese Wohnung kriegen. Vor allem für den Preis, die sie ausgeschrieben ist. Aber ich glaube wirklich, wir hätten nur 2 Kernelemente. Also wirklich dann halt wahrscheinlich morgens oder sonst irgendwas das heiraten und dann halt gegen Abend oder so dann dementsprechend das andere und dann auch nicht in wenn jemand adrette Kleidung tragen muss, dann kann man da im Casual Look auf jeden Fall aufschlagen. Ich habe auf der letzten Hochzeit, da haben sich alle beschwert, dass sie Anzug anhatten. Das Ehepaar hat sich beschwert und ich saß dann da mit meiner Bundeswehrhose in Schwarz, meine BDU-Hose, meinen Schuhen und meinem schwarzen T-Shirt und habe mir gedacht, oh, mir geht's gut. Und alles andere war so, es ist so warm. Weil man musste ja langärmlich unbedingt tragen, unter anderem. Und viele langärmliche Hemden sind so geschnitten, dass sie sich nicht hochkrempeln lassen. Weil sie halt wirklich an den Ärmeln enger geschnitten sind. Aber doch, es wird, glaube ich, ziemlich spannend und aufregend. Was, glaube ich, Stress wird, wird die Wahl sein der Trauzeugen. Da muss man halt genau abwägen, welche Personen können die Personen zu dem Zeitraum. Will man irgendwas Spezielles in der Richtung mit diesen Personen planen? Oder sind die einfach nur als seelischer Beistand da, dass man nicht gleich einfach umkippt und haben dann das Riechsalz parat? So übertrieben gesagt. Und ja, da muss man halt schauen. Und ich glaube, das Hauptsächlichste, an dem es scheitert erstmal in der nächsten Zeit, wird halt wirklich das Finanzielle sein. Wenn man dann die Ringe haben möchte. Also die Trauung selber mit 40 Euro, das ist okay. Muss man sagen, das ist ein fairer Preis. Bei mir steht ja vielleicht noch was anderes dazu an, da muss ich aber dann noch rumdiskutieren. Bei mir geht es ja dann eventuell noch um eine weiterführende Namensänderung, ob man das irgendwie kombinieren kann und so weiter und so fort. Das wird noch sehr, sehr spannend. Aber so im Groben und Ganzen, denke ich mal, wird es sehr schlicht gehalten. Vielleicht finden wir auch eine Location, wo wir dann direkt auch im Gebäude quasi, das gibt es bei uns hier im Standesamt, in dem alten Standesamt, dem Herrenhaus. Wenn man einen passenden Termin findet, ist auch gleichzeitig dann halt der Gastsaal offen. Und dann hätte man die Möglichkeit, ich glaube, für insgesamt 500 Euro wärst du dann gesamt, hättest dann die Lokalität fast den ganzen Tag noch zur Verfügung. Dann käme halt noch Catering dazu, die du halt buchen müsstest. Kannst du aber alles in-house machen. Das ist halt auch wieder richtig geil. Du könntest quasi die komplette Planung an das Standesamt übertragen und sagen, hey, wir wollen heiraten, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Und das Standesamt sagt dann, wir rechnen das mal eben aus. Wenn die Lokalität frei ist, kostet das so und so. Das wäre vielleicht das, was wir machen würden. Zumal Essen gehen oder Catering immer große Problematik ist. Die Hälfte vom Freundeskreis, die wir einladen würden, leben entweder mittlerweile vegetarisch oder vegan. Das wird dann wahrscheinlich sowieso noch Diskrepanzen geben zwischen den fleischessenden Gästen und so. Und das ist immer Catering-Chaos, weil du jetzt nicht genau gucken kannst, hat das jemand angepackt und so weiter und so. Ich glaube, da wird, glaube ich, der meiste Stress dann liegen, wenn es ums Essen geht. Ist das vegan, ist das vegetarisch, ist das was oder hast du nicht gesehen? Und im schlimmsten Fall geht dann jemand mit seiner Gabel, wo er vorher mit einem Steak aufgepiekst hat, in den veganen Salat oder sonst irgendwas rein und dann ist Eskalation wahrscheinlich.
Dann dürft ihr halt kein offenes Catering, kein offenes Buffet machen, sondern ihr müsst es wirklich super, super klassisch machen mit einer Einladungskarte, wo erstens draufsteht plus eins oder nicht und dann auch noch dieses klassische Fleisch, Fisch, vegetarisch, vegan und dann wird halt angekreuzt und wenn du das angekreuzt hast, dann kriegst du auch nur das. Wenn du dummerweise angekreuzt hast, du möchtest vegetarisch und bist dann bis zum Zeitpunkt der Hochzeit vegan geworden, ja dann, sorry, du hast dieses Gericht bestellt, du wirst dann dieses auch kriegen, weil dann werden auch nur diese Gerichte angefertigt. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, weil du, wie gesagt, ne, dieser Punkt mit dem Transport der Gäste, das beschäftigt mich so sehr in meinem Kopf, ich weiß gar nicht warum, weil auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, du lädst dann, also ne, Gäste sind geladen, Gäste kommen, und ich meine, in unserem Fall, wir könnten vielleicht bei euch unterkommen, vielleicht auch nicht, je nachdem, ob deine Mutter kommen würde. Die würde dann wahrscheinlich eher bei euch nächtigen, als wir bei euch nächtigen würden. Ergibt mehr Sinn.
Nee, meine Mutter würde wahrscheinlich mit meinem besten Kumpel anfahren und abends wieder zurückfahren.
Okay, gut, dann ist das schon mal außen vor. Wir müssten halt nächtigen, denke ich mal, in irgendeiner Form, sei es jetzt im Hotel oder im besten Fall bei euch, weil es kostet weniger, weil wir gerne natürlich auf der Party dann irgendwie ein bisschen ne, anstoßen würden und so. Und da wir 3 Stunden mit dem Auto zu euch brauchen, fahre ich an dem Abend nicht 3 Stunden noch zurück, auch wenn ich nur an einem Bier gerochen habe. Das funktioniert nicht. Deswegen müssten wir wahrscheinlich dann bei euch irgendwie unterkommen oder eben im Hotel oder sonst irgendwas. Ich stelle es mir jetzt nur so vor, wie du es gerade schon so schön bildlich dargestellt hast, wenn ihr vorhabt, im Sommer zu heiraten oder irgendwo in den Sommermonaten, wo es warm ist und sei es nur, dass es 20 Grad ist, weil das ist in einem Anzug relativ warm, dann hat man die Zeit zwischen die standesamtliche Hochzeit und die Zeit dann später, wo gefeiert wird. Und in dieser Downtime dazwischen, sagen wir, diese Downtime beträgt 2 Stunden oder 3, vielleicht sogar länger, keine Ahnung. Was machst du als Gast in dieser Zeit? Also mal jetzt mal völlig egal, was für Klamotten du anhast. Aber was machst du in der Zeit? Gehst du in irgendeinen Café, um Zeit totzuschlagen? Läufst du durch die Stadt, in der du bist? Weil die meisten Leute, wenn man, also ne, du bist ja quasi nach Lübeck erst gezogen, du wirst wahrscheinlich unter anderem Freunde oder so haben, wie du gerade schon meintest, die anreisen müssen, mehrere Kilometer, mehrere hundert Kilometer. Was machen die Leute in der Zeit? Schlendern die durch Lübeck? Weil sie können ja nicht nach Hause gehen. Das ist irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, organisationstechnisch schwierig, weil ich halt als mir, als Gastgeber in dem Sinne zu viel Gedanken machen würde, was machen die? Was passiert da? Langweilen die sich? Muss ich mich am Ende dann irgendwie rechtfertigen, dass nicht genug Organisation stattgefunden hat? Was passiert? Das ist, ja, das geht nicht, das geht aus meinem Kopf nicht raus.
Also, wir hatten bei den letzten Hochzeiten, wo wir auch zu Gast waren, oder halt ich im Besonderen, die Leute sind dann tatsächlich halt in der Zwischenzeit, entweder sind die ins Hotel, dann einmal, um sich halt auch umzuziehen, weil ein bisschen legerer am Abend ist dann halt schon angenehmer, als im steifen Anzug da zu sitzen. Und dann kleckerst du dir den am besten mit der Hochzeitssuppe oder mit dem Essen halt voll. Ist halt auch nicht geil, weil Reinigung ist dann doch schon teuer, muss man dazu sagen. Gerade wenn das Ding geliehen ist, dann kann es richtig teuer werden. Weil wenn der Schaden zu groß ist, dann sagt auch das Unternehmen, wo du dir den Anzug geliehen hast, den bezahlen sie jetzt mal voll. Und dann freut sich das Portemonnaie. Aber ja, also bei der Hochzeit, wo ich angereist bin, war auch 400 Kilometer von zu Hause. Und da lief es halt genauso ab. Ich bin dann einmal zurück ins Hotel. Ich war halt das ganze Wochenende da. War Familie, waren bei denen, also konnte ich da nicht nächtigen. War aber für mich vollkommen in Ordnung. Bin dann ins Hotel, hab mich umgezogen. Hatte noch Kontakt zu zwei weiteren, die quasi nur 2 Räume weiter waren, weil sie im selben Hotel gebucht haben. Und wir sind dann tatsächlich den Nachmittag, weil die Festivität war erst abends. Einige mussten sogar noch arbeiten, weil es an einem Freitag war, also die mussten dann, die sind freigestellt worden von der Firma, um an der Hochzeit teilzunehmen, gerade Trauzeugen halt. Selbst das Ehepaar musste noch arbeiten. Die haben keinen Urlaub dafür gekriegt, obwohl ich glaube, es ein Anrecht auf Sonderurlaub an der eigenen Hochzeit gibt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, Angabe ohne Gewähr. Aber ich glaube, das ist einer dieser Punkte, wo Sonderurlaub auf jeden Fall genehmigt werden sollte. Weil im besten Fall passiert das halt nur einmal im Leben. Und das ist halt dann wirklich schon ein sehr, sehr besonderer Moment. Und ja, wir sind dann in die Stadt, haben uns noch ein schönes Café gesucht, haben dann da den Nachmittag verbracht und sind dann abends halt in die Lokalität. Und haben dann relativ ruhig tatsächlich sogar gefeiert. Weil ich bin nicht so der, auch wenn ich ADHS habe und manchmal abgehe wie so ein Flummi, in großer Gesellschaft bin ich eher so der introvertierte Typ, den man am besten gar nicht erst angucken sollte. Ich sitze dann in meiner Ecke, habe dann mein Getränk in der Hand oder sonst irgendwas und am besten macht man dann einen Bogen um mich herum, versucht mich nicht irgendwie in Smalltalk zu zerren, denn es gibt etwas, was ich nicht kann. Das ist Smalltalk. Und ich glaube, das wird auf meiner eigenen Hochzeit auch noch für mich zum Verhängnis, weil ich sag den Menschen auch, dass ich keinen Smalltalk kann. Wenn jemand kommt, oder habt ihr euch ja ein gutes Wetter für die Hochzeit ausgesucht? Hä? Als wenn ich da Einfluss auf das Wetter habe, an dem geheiratet wird. Also, da bin ich halt schon tilt.
Dann solltest du vielleicht einen Trauzeugen aussuchen, der das kompensieren kann. Und an dieser Stelle gleich mal eine Frage oder 2 Fragen, die mir noch eingefallen sind zum Hochzeitsthema. Erstens, ne, du hast es mir privat gegenüber schon erwähnt, aber du hast es auch jetzt hier in der Folge kurz angesprochen. Du denkst ja über eine Namensänderung nach. Was du noch nicht angesprochen hast, ist ja die Sache mit dem Nachnamen. Ich weiß nicht, ob du das noch erwähnen willst, weil darauf kommt dann noch gleich eine Frage mit dazu.
Ja, also klar, kann ich ganz eingehen. Also normalerweise kennt man das so traditionell und habe ich manchmal das Gefühl, dass das Gegenteil von traditionell. Und das liegt vielleicht auch in der Familie mütterlicherseits. Mein Bruder hat auch den Namen seiner Frau angenommen. Und genauso wird es in unserem Fall auch sein. ich werde Franzis Nachnamen annehmen. Hat tatsächlich in meinem Fall familiäre Gründe, warum ich den Namen ablegen möchte. Tatsächlich auch den Vornamen, denn, und ich weiß, ein paar Leute aus meiner Verwandtschaft hören diesen Podcast auch und denen wird das wahrscheinlich wehtun, gerade väterlicherseits. Da kann ich aber keine Rücksicht drauf nehmen, weil es um mein Leben geht. Ich möchte alle visuellen Familienbande, was namentliche Erkennung angeht, mit dieser Familie abschließen. Aufgrund dessen, wie das Verhalten war, und das muss ich so trocken sagen, als ich meinen Vater gepflegt habe und man sich einen Scheiß um uns gekümmert hat, sondern er nur gemeckert hat. Dementsprechend habe ich für mich von vornherein gesagt, als das Thema bei uns aufkam, war übrigens auch ganz, ganz lustig. Das kann ich ganz kurz noch sagen, wie das hier entstanden ist. Meist kennt man das ja, dass irgendjemand dem anderen einen Antrag macht. Und wir hatten immer so ab und zu so ein paar Sticheleien so in die Richtung, weil, ne, bald halbes Jahrzehnt waren wir dann zusammen und so weiter und so fort. Und meine Mutter hat dann auch so ein bisschen ab und zu gestichelt und Franzi und ich sitzen abends am Serie schauen und sie guckt mich dann an, so ganz trocken. Du, sag mal, wann wollen wir jetzt eigentlich heiraten? Und ich nur, boah, gute Frage. Ich so, lass erstmal festlegen, Verlobungstag ist dann unser Jahrestag. Das macht es einfacher, sich das Ganze zu merken. Und somit sind wir dann seit dem 16.12.2021 auch offiziell verlobt. Haben dann die Verlobung auch unter Freunden und Familie bekannt gegeben, hab noch einen verbal auf den Deckel gekriegt, weil ich hab den Vater natürlich nicht gefragt. Antwort von mir war, leben wir jetzt noch im 18. Jahrhundert? Und wenn ja, was kriege ich dafür, dass ich deine Tochter heirate?
Wo ist meine Mitgift?
Da gab's dann natürlich dann das typische Lachen, weil wenn man das so traditionell nimmt, ne, dann muss natürlich auch die Mitgift stimmen, wenn man schon so hardcore da drauf ist. Ja, und dann sind wir tatsächlich losgezogen, um nach Ringen zu suchen. Und tatsächlich haben wir alle Register gezogen, weil wir erstmal gesagt haben, Verlobungsringe können halt auch recht budgety sein. Waren wir sogar bei Kaufhof in der Ringabteilung. Die haben da ja auch Silberringe und allem drum und dran. Hatten uns dann Ideen geholt, weil es sind natürlich sehr günstige Ringe, aber die Muster da drauf sind halt mitunter cool. Und ich habe einen Ring gesehen, gebürstetes Silber ist das hier, 925er Sterling Silber ist das hier, gebürstet mit einer Rille rundrum drin. Für mich halt sehr, sehr praktisch, ich kann damit rumspielen, ich habe so ein bisschen was Haptisches und den habe ich mir dann halt herstellen lassen, tatsächlich über Etsy. Da haben wir jemanden gefunden, der Ringe herstellt und Franzi hat einen schönen, kleinen, zierlichen Ring mit Swarovski-Stein drin.
Not bad, not bad. Okay. Dann nach der Abschweifung können wir auf meine Frage zurückkommen. Und zwar, weil du den vorhast, den Namen anzunehmen, der aktuell noch nicht deiner ist, weißt du, bist du dir bewusst, dass du wahrscheinlich vorher deine Unterschrift, deine neue, üben solltest? Denn die kommt ja auf die Eheurkunde drauf. Das ist so eine klassische Frage, die dann bei der Hochzeit im Standesamt gestellt wird. Wer nimmt denn den Namen des anderen oder wird es ein Doppelname? Dann sagt man halt, was Phase ist. Und dann wird die Person, die den Namen annimmt, gefragt, haben sie denn schon die Unterschrift geübt? Denn das wird gleich wichtig. Die finden sich auch immer super ultra lustig, diese Standesamt-Mitbearbeiter. Ich krieg's nicht weg, diese Standesamt-Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie das bei euch sein wird. Bei meiner Mutter war es okay. Bei meiner war es ein bisschen anstrengend, weil die halt wirklich, die machen das den ganzen Tag, jeden Tag, die haben ihr Skript, das leiern sie runter und dieses Skript ist leider nicht angepasst an Altersgruppen. Das ist halt immer das Gleiche, was wiederum bedeutet, dass manche Witze eben mehr hitten bei manchem Publikum und eben manche Witze weniger. Und das war bei uns dummerweise so der Fall. Also manche Dinge sind wirklich so sehr tief geflogen, aber was soll's. Das ist auch nur deren Job, die machen auch nur, was sie da tun sollen. So, und die zweite Sache ist, wird dein Trauzeuge, weil ich fand das ganz schön, dass er es gemacht hat, ich habe es zwar nicht zwingend in Auftrag gegeben, aber es wäre halt schon irgendwie schade gewesen, hätte er das nicht gemacht, wird dein Trauzeuge eine Rede halten und wie viel willst du sie im Vorhinein hören? Denn die kann mitunter sehr, sagen wir mal so, sehr peinlich werden, je nachdem, wie stark dein Dinge, die aus meiner Vergangenheit erzählt werden, gegenüber von sehr vielen Menschen sind mir peinlich, Meta ist.
Der Vorteil, ich nehme jetzt die Fragen erstmal rückwärts, sonst vergesse ich sie wahrscheinlich, muss ich gleich nach der anderen Frage fragen. Oder warte mal, was war die erste Frage nochmal? Kurzer Gedächtnis.
Unterschrift geübt und Trauzeuge Rede.
Also Unterschrift geübt nicht, ist aber bei mir nicht schlimm. Ich habe so eine Sauklaue, dass man es sowieso nicht auseinanderhalten kann, was ich da jetzt überhaupt schreibe. Mir machen nur die Initialen ein bisschen Sorgen. Momentan habe ich die Initialen HR und die neuen Initialen, wenn das mit der Namensänderung klappt, wären SA. Ist ein bisschen, ne, also Initialen werde ich nirgendwo angeben.
Meine sind schlimmer, das weißt du.
Ja, das ist, wir nehmen uns da nichts. Wenn wir die Namen zusammentecken, dann hätten wir direkt Probleme mit dem Verfassungsschutz und sowas.
Ich habe einen Zweitnamen, der mit A anfängt. Also, ich kann davon ein Lied singen. Der Name meines Sohnes beginnt mit N. Auch nicht besser.
Dein Vorteil ist, du heißt, wenn du dann den Namen benutzt und das A da drin hast, dann hast du wieder den Namen, ich glaube, der britischen oder französischen Spezialeinheit.
Ich habe keine Ahnung. Aber meine Initialen von Haus aus ohne meinen zweiten Namen sind sehr kritisch. Belassen wir es dabei.
Und was die Rede angeht, da habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Mein Vorteil ist, es gibt in meiner Vergangenheit nicht wirklich Peinliches, weil in meiner Vergangenheit nicht wirklich viel passiert ist. Außer halt zum Beispiel die kritischen Sachen, die ich in der vorletzten Folge erzählt habe. Aber ich habe keinen Kontakt mehr zu Menschen, die diese Zeit mit mir miterlebt haben. Und wenn Menschen dann Sachen erzählen in einer Rede, die sie aufgeschnappt haben, das hat dann wahrscheinlich nicht so den Wert. Oder es kommt dann sowieso falsch rüber. Also man könnte ruhig über mich eine Rede halten, da wird man, die wäre wahrscheinlich sehr kurz. Weil, ja, das ist ein ruhiger Typ, der sitzt halt meist in der Ecke rum oder wenn Musik ihm gefällt, dann brüllt er sie nach. So ungefähr ist dann das Ganze. Aber wirklich viel passiert, über das man jetzt berichten kann, besonders peinliche Sachen, gab es tatsächlich gar nicht. Dafür war mein Leben viel zu lame.
Dann ist ja auch schön, weil meistens hält ja auch der Bräutigam eine eigene Rede. Zumindest war das auf den Hochzeiten so, wo ich war, meine eigene eingeschlossen. Das heißt, dann kannst du theoretisch dich dann an deinen Trauzeugen anschließen und sagen, war's so.
Dann war's ja. Das. Danke, hast alles gesagt, ich brauche nicht mehr. Tschüss.
Roll the credits.
Ich gehe dann mal.
Lass mich in Ruhe essen jetzt. Ah, Janin, das ist so, glaube ich, alles, was wir bis jetzt zu diesem Thema sagen können, bis dann irgendwann bei dir soweit ist und dann können wir vielleicht diese wunderschönen Follow-up-Folgen machen, wenn du dann aus dem Nähkästchen erzählst, quasi mit frischer Erinnerung, wie es denn war und vielleicht magst du dann ja so ein paar Eindrücke teilen und mit uns quasi mitgeben, die eventuell deine Befürchtung, falls du Befürchtung hast, bestätigt haben oder Dinge, die du überhaupt nicht vorbereitet warst. Aber wir wissen noch nicht, wann das sein wird, deswegen können wir das jetzt noch nicht genau sagen, wann denn diese Folge kommen wird. Was ihr uns aber sagen könnt, ist, ob euch diese Folge gefallen hat und wie gesagt, Spike vorhin die Frage gestellt hat, rein damit in die Kommentare. Allgemein, seid ihr überhaupt im, Anführungszeichen, heiratsfähigen Alter? Habt ihr daran Interesse oder ist Heiraten für euch so ein absolutes quasi Boomer-Konzept, was man heutzutage nicht mehr macht? Lasst uns das alles gerne in den Kommentaren wissen. Wir wollen natürlich immer mit euch in die Diskussion gehen, in den Austausch gehen. Uns würde das brennend interessieren.
Der Vorteil wäre ja dann, wir könnten tatsächlich beide aus dem Nähkästchen plaudern, weil du bist ja sehr wahrscheinlich dann auch zugegen. Das hat halt nochmal einen Vorteil. Vielleicht kriegt man es dann auch hin, dass man so eine Folge dann wieder mal an einem Ort macht. Ist ja jetzt auch, geht ja langsam, aber sicher auch schon auf ein Jahr zu, ne? Fehlt nicht mehr viel, dreiviertel Jahr ist jetzt um, dass wir uns gesehen haben. Scheiße, rennt die Zeit. Ich fühle mich gerade alt.
Machen dann das Endgegner-Hochzeits-Special mit Livestream von der Party.
Du, ich habe schon ganz viele InfluencerInnen gesehen oder StreamerInnen, die ihre Hochzeit live gestreamt haben auf ihrem Kanal. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu öffentlich. Das ist für mich so ein Privatding. Man kann natürlich dann auf Social Media irgendwann vielleicht das ein oder andere Foto posten, wenn man das denn möchte. Aber das ist so eine Sache. Ich halte da sowieso sehr, sehr viel, auch wenn ich viel erzähle, trotzdem sehr viel aus meinem Leben unter Verschluss, mit gutem Recht. Und ich glaube, so eine Hochzeit, medial würde ich das nicht. Also ich glaube, im Stream würde man da auch nicht viel von mitbekommen, sondern erst, wenn dann die Frage kommt, wo ist denn der Ring auf der linken Seite und warum ist da jetzt einer auf der rechten Seite? Also ich glaube, das wäre so, wo man es dann im Stream mitbekommen würde für die, die mir halt dann nicht auf Insta folgen, wo ich dann wahrscheinlich ein oder zwei Fotos davon machen würde. Aber sonst eher im Privaten und dann in guter Erinnerung behalten.
So finde ich, ist es auch richtig. Ich meine, unsere Hochzeit war ja auch komplett im Privaten, aber ich meine, damals hatte ich ja auch noch nicht die, sagen wir mal, mediale Präsenz, die ich jetzt habe. Das heißt, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, das alles zu teilen, zu sharen und zu contenten. Aber ich glaube, ich hätte es auch nicht getan. Allein schon, weil auf sehr vielen Bildern eben auch andere Menschen drauf sind, Freunde, Familie, mein Kiddo. Das ist halt alles nichts, das man irgendwie teilen kann. Ich hätte dann wahrscheinlich quasi mein Content-Gehirn angeschmissen und hätte meiner Fotografin gesagt, hey, jetzt machen wir mal kurz eine kleine Session, quasi, wo wir Fotos nur mit mir machen. Einfach bloß, damit ich die dann verwenden kann für irgendwas. Das wäre vielleicht gegangen. Aber ansonsten, glaube ich, wäre da auch sehr viel privat von geblieben. Dein Vorteil wäre tendenziell, wenn du das möchtest, weil ich habe ja hier so ein tolles Smartphone mit so einer tollen Kamera und ich habe so einen tollen Gimbal zu Hause, wo man das reinklemmen kann. Ich könnte halt sehr viele Fotos und Videos einfach so machen, die du dann alle haben kannst für den privaten Erinnerungsordner, wenn du so möchtest. Weil ich weiß ja nicht, wie ihr das vorhabt oder ob ihr euch darüber schon Gedanken gemacht habt mit eigenem Kamerateam. Manche gehen ja mit ihren Hochzeiten sogar so weit und buchen nicht nur Kameraleute oder Fotografen, sondern halt wirklich so ein ganzes Videografie-Team, wo dann die bauen dann so eine Fotobox auf, die haben dann 2 bis 3 Fotografen, die aus verschiedensten Winkeln Fotos machen, einen eigener Kameramann, der die ganze Hochzeit filmt und daraus dann am Ende quasi so ein Highlight-Video macht und so weiter. Es geht da ja richtig, richtig, richtig crazy, wenn man möchte. Wir haben halt dafür das Geld gehabt. Es wäre wahrscheinlich irgendwo cool gewesen. Andererseits ging so eben der Auftrag auch an Freunde von uns, was ich auch irgendwie besser fand, als das irgendeiner Riesenfirma in den Rachen zu schmeißen. Weil die hatten davon definitiv mehr. Und dann kam Corona und dann ist sie bankrott gegangen. Ist ein bisschen schade. Aber hey, können wir auch nichts dran ändern.
Also ich habe auch tatsächlich viele Menschies im Freundeskreis, die tatsächlich mitunter professionelle Fotografen sind, die auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Mit denen habe ich auch schon mal so spaßeshalber gesprochen, was denn so die Konditionen sind. Und ich bin ja ein absoluter Sturkopf. Bei mir gibt es dann noch keinen Freundesrabatt. Und wenn ich rauskriege, was der reguläre Preis ist, dann lege ich die Summe einfach noch oben mit drauf, weil ich ja weiß, wie wichtig das ist. Ich find's toll, diese Geste, hier Freundschaftspreis, ich gehe mal ein bisschen weiter runter, aber das bezahlt das Brot nicht. Und dementsprechend sage ich immer, ich möchte halt wirklich die volle Summe bezahlen, weil ich das einfach fair finde. Man arbeitet in der Zeit für mich und ich finde halt faire Vergütung wichtig. Und ich habe mir die ein oder anderen Angebote geben lassen. Bei einem sind es 3 Leute tatsächlich. Eine Person würde nur filmen. Andere Person wäre halt zuständig für die Videos. Und die dritte Person kümmert sich dann tatsächlich um den Videoschnitt und Editing. Und der Fotograf würde sich dann halt um die Bildbearbeitung kümmern der Fotos. Und die Konditionen, die ich da bekommen habe, das hat sich natürlich gewaschen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir das Geld dafür haben sollten und Franzi dann auch grünes Licht gibt, weil das kann ich ja natürlich nicht alleine entscheiden, dann hätten wir ein richtig cooles, kleines Team, die sich auch Sachen überlegt haben mit, das kann ich vorwegnehmen, aber ich weiß halt nicht, ob es kommt, mit Gastinterviews. Na, das finde ich halt auch immer cool, wenn Leute gefragt werden, wie sie das Ganze finden, vielleicht so ein bisschen Background, wo kennt man sich her, ob das so langweilige Sachen sind wie von der Arbeit oder ob man sich online kennengelernt hat und wieso und wodurch und wie lange man sich schon kennt. Solche Sachen finde ich dann schon ganz cool, weil das nochmal dann diesen Erinnerungswert dann auch erhöht, wenn man das Ganze dann auf ein Medium gepresst hat und sei es nur digital.
Ja, nee, auf jeden Fall. Solltet ihr so Interviews planen, an sich eine coole Idee, warnt eure Gäste vor.
Auf jeden Fall.
Das ist ganz wichtig. Allein schon, damit man sich vorher so ein bisschen Gedanken machen kann, was man denn sagen will. Weil wenn man dann sonst so eine Kamera ins Gesicht gesteckt bekommt und dann heißt es, jetzt sag mal ein paar Worte, aber denk dran, das landet am Ende auf einer DVD oder so oder auf einem USB-Stick, der wird ans Brautpaar gegeben und eventuell auch vom Brautpaar dann verteilt an die Gäste, aber jetzt sei mal spontan eloquent, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre slightly überfordert und ist auch vielleicht slightly angepisst. Deswegen, ja, das sollte dann vielleicht irgendwo zumindest auf der Einladung stehen. Aber an sich ein cooles Ding.
Apropos Einladung, da können wir noch kurz drauf eingehen, das ist ja auch nochmal für viele ein wichtiges Element. Die letzte Einladung, die ich bekommen habe, also die vorletzte, da konnte ich leider an der Hochzeit nicht teilnehmen, weil die halt 700 Kilometer entfernt war. Was wir uns gedacht haben, auch aus Kostensparen, aber auch, weil Franzi ein unglaublich kreativer und künstlerisch begabter Mensch ist. Also sie hat sich sehr, sehr viel selber angelernt, deswegen spreche ich da von Begabung. Und wir würden wahrscheinlich beigehen und unsere Einladungen komplett selber fertigen. Das heißt, vom Umschlag bis zur Papierauswahl, Schrift, das müsste sie dann übernehmen, aber es sind nicht, zum Glück nicht so viele. Also wäre jede Einladung dann auch tatsächlich ein Unikat. Weil wir nicht nur überlegen, dass wir ein einheitliches Design machen, sondern vielleicht auch passend zu den Gästen, je nachdem, was wir über diese Gäste kennen, dass wir die Lieblingsfarben auswählen und all solche Sachen. Wirklich individuell. Das ist das, wo wir uns bisher das meiste an Gedanken drum gemacht haben, wie wir die Einladung gestalten können.
Na gut, wir haben unsere Einladung aus finanziellen Gründen auch selber gemacht, aber wir hatten das so, wir haben uns quasi das Deckpapier ausgesucht und die Umschläge, aber die eigentliche Nachricht quasi, der Einladungstext, den haben wir dann auf auch, glaube ich, ein bisschen hochwertigem Papier ausgedruckt und da drauf geklebt und dann eben noch selber die Karten jeweils unterschrieben. Aber so quasi, wir haben jetzt nicht alles selber geschrieben, weil das wäre ein bisschen sehr anstrengend geworden. Da hätten wir keinen Bock drauf. Da sind wir ganz ehrlich.
Ja, ich denke mal, auch eure Hochzeit wird wesentlich größer gewesen sein als das, was wir geplant haben. Wir haben es jetzt grob überschlagen mal vor kurzem. Wir kommen vielleicht auf 10 bis 15 Menschen.
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich könnte es jetzt auf den Bildern nachzählen, aber dann müsste ich jetzt gefühlt hier 10 Minuten die Klappe halten, nur um zu schauen, wie viele Gäste auf den Fotos waren, ohne mich zu verzählen oder irgendwas doppelt zu zählen. Aber ich glaube, es war ein bisschen mehr, ja. Das Problem ist halt, Familie von Angie, ne, von Frau, ist halt, ich will nicht sagen, sie sind ein Clan, aber sie sind verdammt viele. Davon kamen natürlich auch nicht alle, aber es sind echt super viele Menschen. Auf meiner Seite sind das wesentlich weniger, aber sie wollte natürlich auch zumindest den engeren Familienkreis einladen. Ist ja auch alles fein, vollkommen berechtigt. Aber das waren halt schon relativ viele Menschen.
Ja, ich weiß halt nicht, wie es bei auf Franzis Seite aussah. Also sie hat auch schon gesagt, nur die engste Familie, das wäre halt ihr Vater, seine Frau. Bei mir wäre es meine Mutter, mein bester Kumpel, dann ihr natürlich. Und noch ein, zwei andere Personen. Also es wäre sehr, sehr, sehr klein. Meine Familie jeweils, väterlicherseits und mütterlicherseits, habe ich bis auf meinen Halbbruder, der für mich halt wie ein richtiger Bruder ist, deswegen sage ich auch Bruder, habe ich halt keinen Kontakt und möchte ich auch keinen Kontakt. Gerade nicht zu meinen Halbgeschwistern, väterlicherseits. Aber das ist ein anderes Thema, das werde ich hier im Podcast nicht anschneiden, das ist zu privat. Und diesen Podcast würde man dann halt wegen Kraftausdrücken sperren müssen.
Dann kann ich ein anderes Thema anschneiden mit Menschen, die wir garantiert nicht meiden wollen. Und das ist jetzt wieder Shoutout-Time an unsere wunderbaren Patreons. Ja, ich weiß, es war eine super cheesy Überleitung, aber es hat sich gerade so ein bisschen angeboten. Deswegen tut es mir leid. An dieser Stelle, wie gesagt, ich glaube, es sind immer noch die gleichen. Deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank dir, Sebel. Vielen lieben Dank dir, Amy. Und vielen lieben Dank dir, Dreimling, dass ihr euch uns immer noch unterstützt, dass ihr uns ermöglicht, hier Dinge zu tun. Wir haben, ich weiß gar nicht, doch, wir haben es in der Folge 69 erwähnt, wir haben mittlerweile Möglichkeiten, an das Geld dranzukommen. Wir haben uns hingesetzt, wir waren brav, wir haben Dinge eingerichtet, wir haben die Möglichkeit, damit jetzt die Dinge zu finanzieren. Und es hat sich tatsächlich noch eine andere Möglichkeit ergeben, auf die wir nicht weiter eingehen, weil es, glaube ich, gewünscht wurde, darauf nicht weiter einzugehen, zumindest das nicht groß an die Glocke zu hängen, was aber bedeutet, dass wir dieses Geld nicht zwingend sofort dafür verwenden müssen, dieses Aufnahmetool, was wir jetzt gerade benutzen, damit zu finanzieren, sondern dass wir es eventuell sogar dafür verwenden könnten, wenn wir, wie Spike gerade schon meinte, es nähert sich jetzt bald einem Jahr, wenn wir denn irgendwann nochmal ein zweites Special machen könnten, dass man sagt, man nimmt das Geld aus dem Patreon und baut damit eine coole Special-Folge. Wie diese Special-Folge aussehen wird, keine Ahnung. Aber das wäre eventuell eine Möglichkeit. Und darauf habe ich sehr viel Bock. Denn es würde bedeuten, dass wir so ein bisschen over the top gehen könnten mit dem, was wir sonst tun würden. Weil wir sonst immer sagen würden, so, nee, haben wir gerade nicht so im Budget. Aber wenn das dann quasi möglich wäre, dann könnte das eine sehr, sehr, sehr coole Special-Folge werden.
Das auf jeden Fall. Und ich kann es jetzt ansprechen, weil ich es während der Folge fertig gemacht habe. Wir hatten des Öfteren schon die Sache bekommen mit, hey, ich habe jetzt keine Kreditkarte und bla und monatliches Abo finde ich jetzt nicht ganz so geil. Ist natürlich ein legitimer Grund. Dementsprechend haben wir uns Gedanken gemacht, für die Menschen, die uns einfach mal, haha, Wortwitz, denn genau so, da kommt der Name von her, einen Kaffee spendieren möchten. Und zwar, wir werden es unten in der Videobeschreibung alles verlinken, haben wir jetzt Ko-fi. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit darüber und halt, wenn ihr das möchtet, das ist jetzt kein Bait oder sowas oder kein Bett oder sonst irgendwas, das ist komplett euch überlassen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch uns darüber einen einmaligen Betrag einfach zukommen lassen. Der landet dann auf unserem Firmenkonto. Denn ja, wie gesagt, wir waren brav. Wir haben jetzt ein offizielles Firmenkonto und das Geld können wir dann für weitere Projekte halt nutzen. Natürlich habt ihr auch da die Möglichkeit drüber, das Abo abzuschließen, genauso wie ihr das auf Patreon kennt. Das ist euch aber völlig komplett überlassen. Wir werden euch natürlich trotzdem auch nennen, egal auf welcher Seite ihr uns supportet. Im Vorfeld schon mal großes Dankeschön. Ihr wisst, wie sehr kleine Projekte davon quasi existieren. Und dementsprechend sind wir sehr dankbar, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, das Patreon-Gate in andere Projekte zu stecken. Denn dank lieber Hilfe ist zumindest Zencaster erstmal safe für uns. Und deswegen, die Person möchte nicht genannt werden, ist auch völlig in Ordnung. Trotzdem, ich weiß, du wirst diese Folge schauen, die ein riesengroßes Dankeschön. Und wir melden uns auch nochmal privat bei dir, um uns nochmal auch wirklich richtig zu bedanken.
Somit bleibt uns eigentlich nicht großartig was anderes übrig, als diese Folge in trockene Tücher zu bringen. Die einzige Sache, die ich von euch jetzt noch wissen möchte, wie gesagt, zu den ganzen Infos, die ich sonst schon habe, ja, ich weiß, ich bin sehr wissenshungrig heute, ob ihr, wenn ihr denn über Hochzeit nachdenkt, auch darüber nachdenkt, was danach passiert. Denn wir hatten aufgrund des Finanziellen komplett vergessen, dass ja manche Leute sowas machen wie Flitterwochen. Und die wurden uns dann tatsächlich von meinen Eltern zur Hochzeit quasi als Hochzeitsgeschenk mit oben drauf geschenkt, dass wir quasi so einen Wochenendtrip machen konnten. Und das war wirklich, wirklich cool. Also wenn ihr über Hochzeit nachdenkt, habt ihr das auf dem Schirm? Wenn ja, wo soll es hingehen? Weil das ist auch mal eine coole Inspiration vielleicht für andere. Und vergesst es nicht in eurem Budgetplan, wenn ihr denn über Hochzeit nachdenkt und das machen wollt. Denn auch so Flitterwochen ballern nochmal ordentlich ins Budget rein. Gut, ich habe für diese Folge nichts mehr zu sagen, außer dass es mir eine große Freude gemacht hat, diese Erinnerung nochmal rauszukramen. Und dass ich wahrscheinlich auch sehr viel Freude haben werde beim Schnitt. Denn wenn ich es schaffe, werde ich so ein paar Fotos von meiner Hochzeit mit reinschneiden. Natürlich ohne jetzt Leute zu zeigen, die das nicht sollen, ne? Keine Familie und so, die wird alle rausgeschnitten. Aber Bilder, auf denen hauptsächlich ich drauf bin oder wo ich mich selber rausschneiden kann, werdet ihr wahrscheinlich in dieser Folge hier und da irgendwo finden. Und da habe ich, glaube ich, schon Bock drauf, das zu machen, weil das ist halt, ne, so ein bisschen eine alte Erinnerung rauskramen. Und die Hochzeit ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her. Aber wie gesagt, ich habe nichts mehr groß zu erzählen. Die letzten Worte übergebe ich gerne an Spike.
Ja, war auf jeden Fall eine spannende Folge, mal was komplett anderes. Abseits unserer Komfortzone, weil wir reden ja meist über irgendwelche geekigen oder nerdigen Sachen oder TikTok. Wir haben diese Folge, ich erwähne es jetzt nur namentlich, aber wir haben noch nicht einmal über TikTok gesprochen. Das ist ein Jubiläum in 70 Folgen. Das erste Mal ohne TikTok quasi 71. 71? Ja, 71. Folge 71. Ja, mir bleibt auch nichts mehr zu sagen. Mir hat Spaß gemacht. War mal außerhalb der Komfortzone. Mal so interessant, so andere Eindrücke zu sehen, weil, wie gesagt, ich kenne das halt nur aus der Ich-bin-Gast-Warte. Und habe tatsächlich noch mit keiner Person darüber gesprochen, wie das mit der Planung und allem drum und dran war. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Euer Feedback würde mich natürlich auch dementsprechend freuen. Und wir sehen, hören und stören uns dann bei der 72. Folge wieder. Wo auch immer aus der da gehen wird. Also haut rein, wir sind raus.